Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In Deutschland gerät man in Wallungen, sobald etwas aus der Antike zu stammen scheint und irgendwie südlich anmutet. Griechenland, Italien, allesamt Sehnsuchtsorte. Und genau um diese speziell deutsche Haltung geht es heute in der Lesart. Derjenige, mit dem alles begann, ist, Sie ahnen es vielleicht schon, Johann Wolfgang von Goethe. Er hat schon vor seiner Reise nach Italien den Smash-Hit »Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?« gedichtet. Golo Maurer Leiter der Bibliothek des Max-Planck-Instituts für Kunstgeschichte in Rom, der Bibliotheca Herziana, hat ein Buch über Goethe, Italien und die Suche der Deutschen nach sich selbst geschrieben. Heimreisen heißt es. Guten Tag nach Rom, Herr Maurer.
Guten Tag, Frau Albert.
Goethe war ein Mann in der Krise, so erklären Sie uns in Ihrem Buch, als er endlich dann 1786 nach Italien floh. Wonach suchte er überhaupt?
Naja, diese Italienreise von Goethe war ja eine verspätete Italienreise und hatte eine Vorgeschichte. Damals fuhr man nach Italien normalerweise als junger Mann, also als die Söhne des Patriziats und des Adels, also zu Deutsch verwöhnte junge Schnösel aus der Oberschicht. Und ein ebensolcher verwöhnter junger Schnösel, wenn auch ein genialer Schnösel, ist ja Goethe auch gewesen, als er jung gewesen war, frisch berühmter Autor des Werther. Und als solcher hätte er nach Italien fahren sollen, genau wie sein Vater. Und diese Reise kam nicht zustande. Stattdessen ist er, wie allgemein bekannt, nach Weimar gegangen und hat dort 10 Jahre für den Herzog von Weimar seinen Staat geleitet. Er war Minister und hat sich immer tiefer in den bürokratischen Sumpf dieses kleinen Herzogstums verstrickt. Und das, was er eigentlich war, nämlich Dichter, Schriftsteller, das kam immer kürzer. Und das hat er mit den Jahren auch gespürt, dass er in Weimar zu versauern drohte, dass sein Leben zur Hälfte schon fast vorbei war. Und das hat in ihm eine regelrechte Torschlusspanik erzeugt, eine Midlife-Crisis, könnte man heute sagen. Und Italien erschien ihm eigentlich als der rettende Ausweg, diesen Ballast eines Lebens, was irgendwie in eine falsche Richtung gegangen ist, wieder abzuwerfen und wieder auf das Eigentliche zurückzukommen, was er als junger Mann ja so erfolgreich begonnen hatte. Also das war seine große Hoffnung für Italien.
Er ist dann jemand, der tatsächlich Italien als Befreiung erlebt. Sie nennen ihn ja auch den Erfinder der therapeutischen Reise. Was ist das denn in Italien, was ihm da begegnet? Konstruiert er das oder ist das auch eine Art Vereinnahmung, die er selber dann bewerkstelligt?
Ja, Goethe war ja eine irgendwie glücklich veranlagte Natur, weil er in der Lage war, sowohl seine Konstruktionen, seine Projektionen auf dieses Land, und von denen gab es ja viele, durch das, was er von seinem Vater gehört hat, was er von anderen gehört hat. Zum Beispiel das berühmte Lied »Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?« Das hat er ja geschrieben, noch bevor er selbst Italien überhaupt kennengelernt hat. Mhm. Also der diese Projektionen in Einklang bringen kann mit den tatsächlichen Erlebnissen, wenn er dann dort ist, wo das nicht aufeinander kracht. Und ich glaube, dass es zum einen mal war es die Befreiung von der Last der Amtsgeschäfte und auch von den sozialen Verstrickungen, die er in Weimar hatte. Er war endlich ein freier Mann. Er war wieder ganz alleine unterwegs. Er betont das ja, dass er ohne Diener reist, dass er alles selbst machen muss. Das verjüngt, das bringt einen mit dem praktischen Leben wieder mehr in Berührung. Und dann natürlich das zauberhafte Erlebnis eines Landes, wo alles anders ist, weil Italien ist ja so eine Art Gegenwelt zu Deutschland, durch die Alpen getrennt. Dort ist das Wetter anders, dort sind die Menschen anders. Dort gibt es Kunstwerke an allen Ecken. Er begegnet auf einmal den Werken der Antike. All das hat eigentlich wie ein Rausch auf ihn gewirkt. Und der hatte natürlich den großen Vorteil, dass er gewissermaßen der Letzte war, der nicht auf den eigenen Spuren nach Italien reisen musste. Also vor ihm ist kein Goethe nach Italien gefahren, dem er hätte nacheifern müssen.
Und diese Haltung, seine Reise wird dann ja ungeheuer wirkmächtig. Ihm folgen die ganzen Trabanten nach. Wie erklären Sie sich das, Golo Maurer? War es eine Fremde, die leicht auszuhalten war? So ein Gegenbild, das dann auch etwas Eigenes verstärkt hat in den deutschen Reisenden?
Ja, vielleicht kommt da etwas zum Tragen, was diese Reise ja eigentlich als vielleicht zur ersten modernen Reise macht, zur ersten bürgerlichen Reise. Weil man fuhr ja schon seit hunderten Jahren nach Italien, aber eben als Kavalierstour. Und Goethe hat ein neues Publikum angesprochen mit seiner Reise, als sie dann ja endlich 40 Jahre später publiziert wurde. Und dieses Publikum war genau dieses Bildungsbürgertum, das ja zur tragenden Schicht im 19. Jahrhundert wurde gesellschaftlich. Nämlich all diese Lehrer, Anwälte, Ärzte, Advokaten, Beamten, die, als sie jung waren, vielleicht auch mal Gedichte geschrieben haben und gedacht haben, sie könnten Schauspieler werden oder Dichter und die dann eben doch nur in bürgerliche Berufe eingetreten sind, ein bisschen so eben wie Goethe. Und die haben in Goethe ihren Lebenslauf natürlich im Großen gespiegelt gesehen. Und die Sehnsucht, ihr Leben noch einmal rumzudrehen, noch einmal was anderes zu machen, noch mal von vorne anzufangen, da kam die italienische Reise von Goethe wie eine Blaupause eigentlich, wie gelegen. Und diese Lust oder dieses Bedürfnis, es nochmal zu versuchen und sei es nur für wenige Wochen oder Monate. Ich glaube, das war das Neue an der italienischen Reise und so erkläre ich mir auch diese enorme Wirkkraft dieser Reise.
Sie nennen es auch die Urreise des bürgerlichen Deutschlands. Was hieß das denn für das Selbstverständnis? Bei Ihnen kommt ja dann auch der Begriff des Patriotismus vor.
Ja, ich meine, Patriotismus ist ja noch eine Kategorie, die dem 18. Jahrhundert fast fremd ist. Und vor allem Goethe, ja, der hat sich ja als Weimarer gesehen, als Frankfurter, als Weltbürger vielleicht später. Aber das beginnt ja eigentlich mit den Napoleonischen Kriegen, dass das deutsche Bürgertum meistens es plötzlich merkt, dass sie ja im Gegensatz zu Frankreich gar keine Nation sind, keine politisch geeinte. Und das kam auch nach dem Wiener Kongress, wurde das ja entgegen der Hoffnungen nicht verwirklicht. Und gewissermaßen als Ersatzhandlung hat sich ja Deutschland dann kulturell konstituiert als Nation, als die sogenannte Kulturnation, wie man das später nennt. Und in dieser Kulturnation, die ja eigentlich ein Geflecht von Lesezirkeln, von Zeitungslesern, von intellektuell tätigen Menschen über das ganze Territorium dieser vielen Fürstentümer verstreut war, war Italien und Goethe eigentlich eine der bindenden Elemente. Also man kann fast sagen, die Beschäftigung mit einem dritten Land, was außerhalb dieses deutschen Territoriums lag, Italien, vermittelt durch Goethe, das wurde so etwas wie ein Bindeglied, eine Nation, die dann erst 1871 politisch auch zur Einheit gefunden hatte. Insofern ist dieses Paradox, dass das vornationale Deutschland durch ein fremdes Land zu seiner nationalen Identität gefunden hat, die kulturell konnotiert war natürlich.
Sie sprechen auch, Golo Maurer, von einer kompensatorischen Ersatzhandlung. Das kennzeichnet ja genau dieses Motiv. Nun gibt es sehr viele wissenschaftliche Institutionen, auch gerade in Rom. Sie selbst sind an einer beschäftigt. Steht das denn auch in dieser Tradition der kulturellen Aneignung oder es vielleicht sogar besser zu können, auch die Archäologie, die Kunstgeschichte, als die Italiener selbst? Wie sehen Sie das?
Ja, also absolut. Das ist natürlich ein bisschen die Kehrseite dieser glorreichen Medaille, dieser vielen Institutsgründungen und der wissenschaftlichen Exzellenz deutscher Institute in Italien, dass dieses wissenschaftliche Engagement in Italien so, ja, gegen Ende des 19. Jahrhunderts beginnt, so ein bisschen das sentimentale Engagement abzulösen. Also man sucht nicht mehr so die blühenden Zitronen, sondern man möchte die Kunstwerke erforschen, die Archäologie erforschen, die Archive erforschen und so weiter. Und zu diesem Zweck gründet man so ein bisschen, wie man in Namibia Handelsniederlassungen und Kolonien gründet, gründet man in Rom Institute, Stützpunkte, wo die Wissenschaftler sozusagen auf fremdem Terrain dann heimische Verhältnisse vorfinden. Und wenn man in die Geschichte guckt, ist da natürlich dieser, ich würde schon sagen, koloniale Dünkel der Deutschen, dass eigentlich nur sie italienische Kultur, zu der ja auch die Antike gehört, mit der angemessenen Gründlichkeit und methodischen Ausgeklügeltheit erforschen können und dazu auch die Infrastruktur schaffen, die dazu nötig ist. Und das ist sehr auffällig, dass sich da vor allem die Deutschen engagieren. Ein bisschen taten das ja auch Franzosen, Engländer und Amerikaner und Holländer, aber keineswegs in diesem Ausmaß wie die Deutschen.
Es kommt dann sogar zu tragischen Fällen. Einen erzählen Sie von dem Kunstsammler und Kunsthändler Ludwig Pollack, der Jude war und Italien und Goethe über alles geliebt hat, in Rom beheimatet und der dann am Ende aber deportiert wird. Auch er im Umfeld der Herzianer. Golo Maurer, gab es denn auch gegensätzliche Italien-Erforschungen, zum Beispiel dann im 20. Jahrhundert, die nicht so schwärmerisch waren? Bei Ihnen kommen ja auch Rudolf Borchert oder viel später dann Bachmann und Henze vor.
Ja, also Gegenentwürfe gibt es natürlich. Also es gibt sehr bald den Typus des sehr nüchternen Wissenschaftler, des Archivreisenden, der taucht schon im späten 19. Jahrhundert auf, der immer 5 Meter Deutschland um sich mit herum trägt, der dem italienischen Gastland sozusagen eher skeptisch gegenüber eingestellt ist und der sozusagen nach Italien kommt, um strenge Wissenschaft zu machen, um Bauten zu vermessen, um Archive auszuheben und so weiter. Also da gibt es ganz dezidiert eigentlich den antischwärmerischen, streng positivistischen Typus. Das kommt durchaus vor. So wie es ja überhaupt immer schon Italien Feinde gegeben hat, die aber auch nach Italien gefahren sind. Das ist ja das Paradox, dass viele, die über Italien schimpfen, trotzdem ständig dort sind.
Vielen Dank nach Rom.
Ja, danke Ihnen.
Heimreisen, Goethe, Italien und die Suche der Deutschen nach sich selbst heißt Golo Maurers Buch. Es ist bei Rowohlt erschienen, 544 Seiten für 28 €.